Wenn im Farbkasten nur noch die Farbe Braun übrig ist.
Wenn das Publikum depressiv nach Hause geht.
Und wenn der Regisseur seinen eigenen Film von ganzem Herzen hasst.
Dann heißt es wohl Bühne frei für Alien 3.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Herzlich willkommen bei Screenshots hoch 3, wo wir heute über den Film mit dem Xenowauwau bzw. der Xenomu sprechen. David Finchers höchst umstrittener Beitrag ist für viele der Anfang vom Ende der Alien-Reihe. Ein nihilistisch düster brutaler Streifen mit grenzwertiger Tricktechnik. Ein unnötiger Appendix zweier perfekter Filme und vor allem ein herzhafter Tritt in die Nieren eines jeden Fans des direkten Vorgängers.
Doch Obacht, hier und da finden sich tatsächlich Stimmen, die doch glatt behaupten, dass Alien 3 nicht annähernd so schlecht ist, wie viele behaupten. Ein überaus ambitionierter Rohdiamant, der sich sogar traut, religiös-philosophische Fragen zu stellen. Ein Figurenensemble erster Güte, mit einer Sigourney Weaver in absoluter Bestform, in einer albtraumhaften Umgebung, die selbst zum höllenhaften Hauptdarsteller wird. Liegt die Wahrheit hier vielleicht in der Mitte? Wir finden es heraus in unserer Retrospektive zu Alien 3. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp. Und heute wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend, denn die letzten beiden Male, wo wir über Alien gesprochen haben, waren wir uns ja sehr einig, was die Qualität der Filme angeht. Ich selbst habe in unserer Episode zum Jahr 1992 Alien 3 passenderweise auf Platz 3 meiner Lieblingsfilme gesetzt. Und es wird jetzt sehr spannend zu gucken, ob das immer noch so ist. Und überhaupt wird das ja sehr spannend über diesen Film, seine Entstehungsgeschichte, ja, und über das Ganze drumherum, die ganze Kritik, einmal zu sprechen. Also ich muss sagen, das ist jetzt der erste Alien-Film, wo ich mich so, ich habe mich auch auf die anderen gefreut, aber wo ich richtig gespannt bin, was das Ergebnis sein wird.
Ich habe den auch wirklich sehr, sehr lang nicht mehr gesehen und wir haben den auch, also wir quatschen jetzt hier vorab über den Assembly Cut, aka Special Edition. Auf den Blu-rays, glaube ich. Und ich habe den immer nur in der Kinofassung gesehen. Und ich glaube tatsächlich immer im Fernsehen. Also im Fernsehen lief dann immer nur die Kinofassung. Und ich habe den mir jetzt zur Vorbereitung das erste Mal dann auch in der Special Edition angeguckt. Also es war eine recht frische Seherfahrung. Wobei ich natürlich größtenteils wusste, was passiert und mich auch noch erinnern konnte, natürlich an die ganzen wichtigen Plotpoints, an das Ende, an Newt und Hicks, wo ich damals am liebsten den Fernseher fast ausgeschaltet hätte.
Also du hast den Nierentritt abbekommen
ich
damals.
Ich habe den Nierentritt aber volle Kanne abbekommen. Ich war richtig, richtig wütend. Warst du nicht wütend, als du den das erste Mal gesehen hast?
Doch. Also ich glaube, das hat kaum jemanden kalt gelassen. Das heißt aber bei mir im Verlauf der Jahre, ich habe den öfter mal geguckt in den letzten Jahren, auch auf die Vorbereitung auf 1992 nochmal. Und da man ist ein bisschen milder geworden, weil man natürlich weiß, was einen erwartet. Aber klar, dieser Kniff, diese beiden Figuren sterben zu lassen, Spoiler natürlich. Aber wer diesen Film sich anschaut, noch nicht gesehen hat, dass da das eh in den ersten paar Minuten des Films direkt thematisiert wird, ist das jetzt kein Mega-Spoiler. Aber wie wir schon bei der 1992-Episode gesprochen haben, hing da ja auch viel mit den ganzen unzähligen Drehbüchern zusammen. Und es gab ja sehr viele Konstellationen, wer überlebt, wer nicht überlebt, wer es durch den ganzen Film schafft und so weiter. Da gab es ja wirklich mehrere Varianten. Ja, aber das ist direkt dieser Einstieg mit den beiden sehr sympathischen Figuren aus Alien 2 ist halt etwas, was dem Film eine besondere düstere Note direkt verleiht.
Das kann man wohl sagen und ich bin jetzt auf jeden Fall auch gespannt bei der Folge zu hören, warum du so begeistert bist von dem Film. Aber bevor wir darüber sprechen, ratter ich wie immer die Fakten
Hause raus.
Runter zu Alien hoch 3. Warum auch immer dass die 3 da oben steht, weißt du wieso?
Fancy. Ich konnte es nicht herausfinden, ich glaube es ist einfach ein Kniff, der irgendwie...
Was für ein Kniff?
Keine.
Ja. Auf jeden Fall ist der Film am 22. Mai 1992 in den USA erschienen und am 3. September 1992 in Deutschland. Witzigerweise hatte der Film in Deutschland den Untertitel Die Wiedergeburt. Und,
ach, das war mir neu. Ja, interessant.
Aus verständlichen Gründen wurde der Titel dann rückwirkend wieder entfernt. Die Gründe, die thematisieren wir dann in der nächsten Folge, weil das ist natürlich Alien, die Wiedergeburt, aka Alien Resurrection. Der Film hatte ein sehr hohes Budget von 50 Millionen US-Dollar. Unter anderem stecken diesem Budget 7 Millionen US-Dollar für Sets, die nie genutzt wurden. Hatte ein weltweites Einspielergebnis von 160 Millionen US-Dollar weltweit, war also trotzdem moderat erfolgreich. In den USA nicht so, ich glaube, da hat er 55 Millionen eingespielt, aber im Rest der Welt war er schon ein bisschen erfolgreicher. Ja, der Film hat eine Länge von 114 Minuten in der Kinofassung und 2003 kam dann der sagenumwobene Assembly Cut raus, der nicht Director's Cut genannt werden durfte, weil Fincher da nichts mit zu tun haben wollte. Der hat eine Länge von 145 Minuten und die Special Edition, die man heute, wenn man die Quadrilogy auf Blu-ray besitzt oder die 4K-Version, der hat eine Länge von 138 Minuten. Den habe ich auch tatsächlich dann jetzt in der Vorbereitung gesehen. Ja, der Film hat eine FSK von 16. Eine sehr verdiente FSK von 16. Und ja. Regie hat, und das ist das Spielfilmdebüt von David Fincher, ich glaube, über den muss ich nichts sagen, einer der besten Regisseure unserer Generation, könnte man sagen. Das Drehbuch, du hast es erwähnt, insgesamt haben, glaube ich, 9 Leute an dem Drehbuch gewerkelt. Das finale Drehbuch haben dann David Giler, Walter Hill geschrieben, in Zusammenarbeit mit Larry Ferguson. Produziert wurde der Film von Gordon Carroll und auch David Giler und Walter Hill. Die Kamera hat Alex Thompson geführt. Der hat Jordan Cronenworth ersetzt, der eigentlich für die Kamera vorgesehen war. Der hat uns unter anderem die tollen Bilder für Blade Runner 1982 beschert, aber der musste nach 2 Wochen ja, ausgetauscht werden, weil er Parkinson-Diagnose bekommen hat und konnte dann natürlich am Set nicht mehr arbeiten.
Den ist auch relativ schnell danach verstorben, glaube ich.
Ne? Ja, ich glaube 97 oder so ist er verstorben. Hm. Der Film wurde geschnitten von Terry Rawlings und der hatte zum Beispiel auch schon den ersten Alien 1979 geschnitten und auch Blade Runner. Also hat schon 2-mal mit Ridley Scott zusammengearbeitet. Und die Musik stammt diesmal nicht von Jerry Goldsmith oder James Horner, sondern von Elliot Goldenthal. Der Film hat insgesamt 1 Oscar-Nominierung bekommen, die ich für höchst fragwürdig halte, und zwar für die besten Effekte.
Ja, vielleicht haben sie bestimmte Szenen nicht gesehen.
Man weiß es nicht. Aber damals war das natürlich, ja. man muss das alles in Retrospektive sehen und damals war das mit Sicherheit nicht schlecht, weil aber ein Jahr später kam dann Jurassic Park und dann wurde die Branche eh erstmal durchgewirbelt.
Also wenn ich da kurz reingrätsche, ich meine mich zu erinnern, dass das damals schon kritisiert wurde, der Look des Aliens. Irgendwie erinnere ich mich an so Kritiken, dass mal abgesehen von der Düsternis und dem Nihilismus, den der Film halt in sich trägt, dass wirklich es wird ja mal als CGI betitelt, was es ja nicht ist, die Darstellung des Aliens wirklich als sehr mangelhaft im Gegensatz zu den vorherigen Filmen benannt wurde damals schon. Und das Alter und vor allem HD oder 4K-Varianten helfen dem natürlich dann auch mal wieder nicht weiter.
Wobei das halt tatsächlich nur an den limitierten Compositing damals lag. Ne? An sich sind die Effekte handwerklich sehr gut, nur das Compositing ist halt nicht gut.
Ja, gehen wir gleich im Detail noch
genau.
Dazu.
Bevor wir zur Kurzhandlung springen, sage ich einmal noch mal kurz was zum Cast. Wir haben natürlich wieder Ellen Ripley in der Hauptrolle, die gespielt wird von Sigourney Weaver. Neu dazu kommt Charles S. Dutton, der spielt Dylan, you son of a bitch. Da muss ich irgendwie kurz denken.
Natürlich.
Man könnte sagen, der heimliche Chef und der religiöse Anführer der Gefängnisinsassen da auf dem Planeten. Da haben wir den wunderbaren Charles Dance, den die meisten wahrscheinlich als Tywin Lannister aus Game of Thrones kennen. Der spielt den Gefängnisarzt Clemens. Wir haben Paul McGann als Walter Gollick. Das ist der bekloppte Drachenanbeter, könnte man sagen. Den wunderbaren urbritischen Gefängniswärter Andrews, der gespielt wird von Brian Glover, der aussieht, als ob er gerade aus einem frischen, aus dem Pub rauskommt, irgendwie gefühlt. Mhm. Ich habe den Film auch auf Englisch geguckt.
Sehen aber alle so aus. Ja,
das ist super gut. Dann haben wir seine rechte, linke Hand, ne? Den Aaron, der wird gespielt von Ralph Brown, der wird von allen Insassen nur liebevoll 85 genannt. Das hat was mit seinem...
Weil dumm,
genau. Wegen seinem IQ, den die Insassen da irgendwie mal rausgefunden haben. Dann haben wir noch den Morse, der wird gespielt von Danny Webb, der später, könnte man sagen, zu Ripleys, ja, bestem Helfer wird. Und wir haben noch den Murphy, der wird gespielt von Christopher Fairbank. Das ist das erste Opfer des Aliens und das ist auch der in der Kinofassung der Hundebesitzer, weil der Hund wird natürlich auch eine Rolle spielen. Den kennt man unter anderem auch aus, der hat so kleine Rollen in Guardians of the Galaxy auch gespielt. Das Gesicht kam mir sehr bekannt vor. Und wir haben einen seiner ersten Auftritte, Holt McCallany, den ich ja sehr gern mag. Der spielt... ja, Junior, man könnte sagen, ein Mann mit Vergewaltigungsgelüsten. Und der ist heute deutlich bekannter, war damals ein absoluter No-Name. Den kennt man unter anderem aus der hervorragenden Serie Mindhunter, die ja auch von David Fincher produziert wurde. Und aus Fight Club, da hat er auch schon mal mit Fincher zusammengearbeitet. Und zuletzt, kurze Empfehlung am Rande, aus The Iron Claw. Wirklich gute Empfehlung. Und in einem kurzen Auftritt haben wir tatsächlich auch Lance Henriksen, den Bishop, der Bishop die Stimme geliehen hat und, Spoiler, am Ende auch nochmal auftaucht. Als Bishop 2 wird er geführt.
Ja. Michael Bishop.
Ja.
Hat anscheinend, ja, ich habe mal gelesen, in der Comic, in der Vercomic-Kung, in einer Comic-Variante wird er als Michael Bishop bezeichnet.
Ja, ich sagte halt immer, weil er in Alien vs. Predator von 2004, da spielt ja Lance Henriksen auch mit und da spielt er ja...
Das ist, glaube ich, alles Irrsinn einfach. Das ist
kein Kanon, ne? Da spielt er ja Mr. Wayland. Ich dachte jetzt so rückblickend, vielleicht ist er auch da schon Mr. Wayland und es hat Bishop nur seinem Konterfei geliehen. Keine Ahnung. Und in einer kleineren Rolle, der taucht auch recht spät auf. Den schönen Charakter-Meme Pete Postlethwaite, der spielt David, den kennen bestimmt auch einige noch. Ja, das ist so der grobe Cast von Alien 3.
Der wird lustigerweise, wird der bei IMDb als, auch als David Postlethwaite geführt. Ob das jetzt ein Fehler bei IMDb ist oder ob der, die dem einfach den Nachnamen gegeben haben aus Faulheit.
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Aber den sieht oder sah man ja auch mal gern, der ist ja leider auch zu früh gestorben.
Ja, den habe ich immer gern gesehen, ja.
Ja, tolles Gesicht. Also überhaupt die ganze, also ich meine, das ist ja, um jetzt mal da ein bisschen kurz vorwegzugreifen schon, du hast da, wie die selber betitelt haben, ja liebevoll Skinheads in Space, ja. So haben die sich ja bezeichnet, ja. Die Darsteller.
Truckers in Space, Marines in Space, Skinheads in Space.
Ja, die Skinheads in Space, aber es sind alles totale Gesichter, obwohl die alle ihre Haare abhaben und ähnlich, sind alle gleich gekleidet, aber es sind markante Köpfe.
Ich musste tatsächlich auch wegen ein bisschen an der Name der Rose denken.
Ja, aber bessere Frisuren haben die hier als im Namen der Rose.
Die haben halt keine.
Haben halt keine, das ist vielleicht die bessere Entscheidung. Ich gehe mal so ganz kurz auf die Handlung ein, weil die ist ja, wie ich so oft sage, nicht so richtig umfangreich. Ja, also wir haben wieder Ellen Ripley, sie ist die einzige Überlebende, als ihr Raumschiff auf Fiorina 161 abstürzt, einer trostlosen Einöde, die von Insassen eines Hochsicherheitsgefängnisses des Planeten bewohnt wird. Und mit Ripley ist auch mal wieder der tödliche Xenomorph auf dem Planeten gelandet. Wie auch immer, darüber reden wir sicherlich auch noch. Und ohne jegliche Waffen oder moderne Technologie muss Ripley die Männer ein letztes Mal in den Kampf gegen die Kreatur führen. Das ist im Grunde so die Prämisse. Also viele Menschen gegen einen Xenomorph. Ein bisschen anders als im Vorgänger.
Ja, könnte man sagen.
Und ja, wie war denn jetzt so dein, nach langer Zeit, dein erster Eindruck?
Der hat sich tatsächlich nicht groß geändert, so wie ich den Film in Erinnerung hatte. Ich mochte, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich mochte Charles Dance unheimlich gerne. Ich finde, das war eine super Ergänzung. Der hat sich mit seinem zurückhaltenden Schauspiel irgendwie da, der war so eine super willkommene Abwechslung. Der war so ein Ruhepol. Dem habe ich unheimlich gern zugeguckt. Und der kriegt ja in der Special Edition auch nochmal ein paar extra Szenen. Er findet ja auch Ripley am Strand. Ich glaube, in der Kinofassung sind es zwei andere Insassen, die abgestürzte Kapsel ist es ja, ne? Ist ja nicht die Sulaco.
Genau, sie ist noch in ihrem Pott, wird sie gefunden.
Genau, und der Vorspann ist ja auch anders, ne? In der Kinofassung siehst du, glaube ich, gar nicht das Bild von Michael Biehn. Kann das sein?
Nee, nein.
Weil Michael Biehn hat, glaube ich, für die Rechte an dem Bild, dass sein Bild gezeigt wurde, er war mega angepisst, dass er einfach so offscreen getötet wird. Hat er, glaube ich, mehr verdient, nur dass das Bild gezeigt wird, als in Aliens, als er da mitgespielt hat. Ja. Und Charles Dance, für mich fiel der Film so ein bisschen in alle Einzelteile, als der so unsäglich und unwürdig ins Gras beißt. Weil auch wenn diese Romanze zwischen den beiden irgendwie ein bisschen schnell passiert, das fand ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Aber die, vielleicht sind die einfach doch, sobald die eine Frau sehen, da alle ziemlich horny. Man kann es ja auch irgendwie verstehen. Mhm. Ne?
Und ich meine, Ripley war ja auch eine Weile eingefroren mal wieder.
Ja,
ne?
Aber also man bekommt auch den Eindruck, dass sie auch so ein bisschen Bock hat. So ist es ja nicht, ne? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid.
Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da.
Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode. Ja, aber bevor wir jetzt mal so komplett über den Film sprechen, lass uns doch einmal kurz über die Produktionsgeschichte nochmal quatschen.
Weil die wirkt sich ja immens auf den Film aus. Also das kann man ja schon sagen, dass man merkt das. Also man merkt, dass das ein Film ist, der gebeutelt ist, auf jeden Fall. Du hast ja bei den Drehbuchautoren, es haben diverse Leute drin rumgefummelt im Skript. Und auch die Regiefrage war ja lange Zeit nicht abschließend geklärt. Da gab es ja auch ziemlich viele Kandidaten, ging immer hin und her und es wurde ja wirklich, während gedreht wurde, noch am Drehbuch geschrieben.
Ja, das kann man wohl sagen. Ne? Also ich hatte es ja eingangs erwähnt, 9 verschiedene Drehbuchautoren, unter anderem ein blutjunger David Twohy, der Critters 2, glaube ich, gemacht hatte.
Den besten Critters.
Ja, findest du?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der zweite oder dritte irgendeiner ist der beste.
Aber der wurde natürlich dann auch, also er hat einen Drehbuchentwurf geschrieben, der wurde dann wieder geschasst und hat dann tatsächlich selber einen ähnlichen Film gedreht über einen Ex-Knasti mit Glatze, nämlich Pitch Black mit Vin Diesel. Und der hat ja Riddick dann auch zu so einer kurz aufkeimenden Action-Ikone gemacht. Oder Sci-Fi-Ikone. Ist auch schnell wieder abgeflacht, muss man sagen.
Aber es gab ein tolles Videospiel.
Ja, habe ich nicht
Escape
gespielt.
Escape from Butcher Bay. Empfehlenswert. Ja? Also uralt. Ja, aber ganz schön.
Ja, und der erste Regisseur, den sie haben wollten, war Rennie Harlan. Ja, der auch so ein Upcomer. Die hatten ja jetzt nie irgendwie für die Alien-Filme große Namen. Also ich meine, Ridley Scott hatte vorher die Duellisten. James Cameron hatte vorher gut The Terminator. Das war ein großer Erfolg. Also der hatte auf jeden Fall schon ein kleines Renommee angesammelt. Rennie Harlan jetzt nicht unbedingt, aber der ist auch irgendwann ausgestiegen, weil ihm, glaube ich, die Konzeptideen zu abgespaced waren. Und der hat er dann, wann war Die Hard 2?
Der war vorher, der war 90.
Dann hat er Die Hard 2 stattdessen gemacht. Dann der zweite Regisseur, der war Vincent Ward, so ein Independent-Filmmaker. Der hat dann so ein Konzept mit eingebracht, das sollte ursprünglich mal auf so einem Holzplaneten mit Mönchen spielen. Irgendwie so ein Satellit, der aus Holz bestand, komplett wirr. Der ist dann auch abgesprungen und dann haben sie David Fincher installiert, der ja wirklich blutjung war, hatte ganz viele Musikvideos vorzuweisen, unter anderem für Madonna, Aerosmith und später hat auch für Michael Jackson und so weiter Musikvideos gemacht, aber mehr halt auch nicht. Ich glaube, der war 1990 wurde er gedreht. Ich glaube, 28 Jahre war er da alt. Das muss man sich heute mal überlegen. Das ist schon, ja, schon Wahnsinn. Vor allem so ein, wenn du so ein Franchise wie Alien auf den Schultern lastet, das ist ja schon. Und dann, ich glaube, der erste Drehtag, er kam ans Set an, es standen mehr Fox-Executives vor ihm als Schauspieler. Also das muss wirklich sehr einschüchternd gewesen sein. Ja, und dann wollte der Film ja einfach, dann haben die einen katastrophalen Fehler von Fox gemacht. Die haben nämlich einfach mal einen Teaser rausgehauen, der einfach während der Film noch produziert wurde. Und genau, hast du mal den Original-Trailer gesehen?
Da gibt es jetzt verschiedene. Welche meinst du
den,
denn
davon? Den Original-Trailer, den Fox damals rausgehauen hat. Also der erste Teaser quasi. Da heißt es dann nämlich, da siehst du wieder das Alien-Eye. Und dann sagt, ja, dann sagt die Trailerstimme,
ach, natürlich,
in 1992 we will discover on Earth everyone can hear you scream.
Richtig.
Und da haben die natürlich ein vollkommen falsches Bild vermittelt, nämlich dass Alien 3 auf der Erde spielen soll. Und sie haben gesagt, 1992 kommt Alien 3. Ja, und so, wie baut man Druck auf? Genau so. Ne? Also das ist, sollte man generell nie machen, irgendeinen Film ankündigen. Und wenn man weiß, dass da unheimlich viel Zeit reinfließt. Dementsprechend war das schon mal der erste Griff ins Klo, was das Marketing angeht. Es gab halt noch das, ich glaube, einer der allerersten Skriptentwürfe von Gibson, hieß er. Das war so tatsächlich so ein Fan-Favorite. Ne? Da gibt es auch jetzt, ich glaube 2019 wurde da ein Audiobook von gemacht. Da gibt es auch eine Comic zu. Und dieses Audiobook wurde tatsächlich von Lance Hendrickson und Michael Biehn als Sprechern vertont.
Ja, eigentlich vertont.
Mhm. Ja.
Ja, da sind die da waren die Fan-Favorites am Leben in dieser Version.
Genau.
In der Comic-Version, in diesem Hörbuch. Es gab ja auch dann die Geschichten mit Sets, die gebaut wurden und wieder eingerissen wurden und nicht benutzt wurden, weil es kein Drehbuch dazu gab, wo Millionen verpulvert wurden. 7 Millionen.
7 Millionen,
Seven
ja.
7 Millionen, ja. 7 Millionen wurden an Sets, wurden nie benutzt, bevor der Film, also muss man sich mal überlegen, zwei komplette Low-Budget-Filme verballert als Set. Ja.
Mhm. Aber du hast gerade gesprochen über die Fan-Favorites haben überlegt, da können wir ja dann eigentlich wieder die Brücke zurückschlagen zum Beginn des Films. Du warst auch wütend, aber.
Nein. Also ich zu der Zeit, also das war jetzt nicht so diese Riesenliebe, aber ich war, man war ein bisschen verwirrt, dass das passiert, weil das kennt man eigentlich aus Filmen nicht. So, aus Fortsetzung, dass so Sympathieträger über die Klinge gehen. Vor allem nicht so, also so offscreen, ne? Normalerweise ist es ja so, dann stirbt vielleicht dann einer heldenhaft. Aber dass das so plötzlich einfach gemacht wurde, war schon überraschend.
Ja, das ist so ein Move, den hast du normalerweise in Sequels, wo offensichtlich wird, die Schauspieler haben sich irgendwie mit irgendwem da verkracht und dürfen dann halt rechtlich nicht mehr mitspielen oder was auch immer. Ja. Wollen nicht mitspielen, dürfen nicht. Und dann werden die so aus dem Drehbuch rausgeschrieben, so ganz unelegant. Das hat total den Touch davon. Ne? Und ich dachte damals echt, weil wer unsere Aliens-Retrospektive gehört hat, ich bin ja riesengroßer Michael Biehn-Fan und ich liebe Corporal Hicks in Aliens. Also mit Newt konnte ich, das habe ich irgendwie noch verkraftet, aber Hicks, das war so, warum? Warum? Also der hätte doch auch jetzt im Film selber noch eine Rolle spielen können und dann den Heldentod sterben können, whatever, aber
Aber ich habe also im Verlauf der Jahre so ein Gefühl dafür entwickelt, also oder ein Verständnis dafür entwickelt, warum er das gemacht hat. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es jetzt keine aus Versehen geschehene Drehbuchentscheidung war, aus dem Druck raus, was natürlich auch sein kann. Aber es hilft natürlich, total Ripley zu isolieren als Figur. Dass sie eben niemanden hat, der an ihrer Seite steht. Ne? Weil diese ganze, das Machtgefüge wäre natürlich ein vollkommen anderes, wenn sie jetzt einen Hicks an der Seite hätte. Die ganze Zeit. Und nicht eben als Frau in einem alleinstehend in einem Gefängnis voller Widerlinge, Mörder und perverser Typen landen würde. Und eine Figur wie Newt natürlich würde auch da das ganze Gefüge verändern. So, deswegen ist es, also es ist ein nachvollziehbarer Grund, das so zu machen.
Ja, das kann man so sehen. Wenn du dieses Setting halt hast, im Gefängnis, wo nur Männer sind, klar, dann hast du eine ganz andere Dynamik. Ja, ja. Das stimmt schon.
Deswegen, also es hilft und es macht, also ein ganz großes Thema dieses Films ist ja der Ton. Ne? Also der Ton ist ja, finde ich, stärker als bei allen anderen Alien-Filmen. So ein Ding bei Alien 3. Und es hilft total, so einen, ja, den Ton festzulegen, direkt von Anfang an. Der bleibt ja auch so, ne? Der ändert sich ja von Anfang bis Ende nicht. Das ist ja von Anfang bis Ende, ist das ein depressives, nihilistisch, haben wir am Anfang schon im Intro gesagt, depressiv, nihilistisches Unterfangen, die ganze Geschichte. Mhm. Es gibt ja auch so, also dass mal ein Witz vorkommt, wenig. Es gibt hier und da mal so ein Mini- Schmunzler, aber die sind weit gestreut über den gesamten Film.
Ja, das kann man wohl sagen. Mhm. Aber wie zur Hölle kam denn, und es ist ja ein Queen Facehugger?
Mhm. Ein Royal.
Oder ein Royal Facehugger. Pardon. Wie kam, also hat die Alien Queen es irgendwie geschafft, auf der Sulaco noch flux ein Ei zu legen, das ist ja eigentlich nicht möglich. Ne? Das ist halt schon mal so das erste Plothole, was der Film so mit sich bringt. Woher kommt dieser Facehugger?
Ja, es ist wirklich total strange, weil gerade, ich meine, so ein entscheidendes Element des Films, der Grund für den gesamten Film auch ist, ist es ja wirklich, ne, das abstürzende Raumschiff stürzt ja ab wegen des Facehuggers, weil ein Feuer entstanden ist. Und dass man, das muss man wirklich sagen, dass man sich da keinen besseren Grund überlegt hat, ist schon schwach. Also das da stimme ich hundertprozentig zu. Der Grund, dass der Film existiert, abgesehen von Money, ist sehr, sehr fragwürdig. Also ich sehe da auch keine Möglichkeit, die kann da keinen einen hingelegt haben. Es gibt ja dann so komische Fantheorien, dass Bishop dann doch ein Ei platziert hat. Aber warum soll das dann da an der Stelle hängen? Da habe ich mir auch gefragt, warum man nicht einen intelligenteren Kniff, meinetwegen das Raumschiff stürzt ab, aber auf diesem Gefängnisplaneten befinden sich meinetwegen auch irgendwelche Eier, was auch immer.
Ich höre das jetzt zum ersten Mal mit dem Bishop und es klingt ja gar nicht so unplausibel. Ich meine, man könnte es ja auch nachher, also es ist ja eine großartige Szene, wenn sie da den halb zermatschten Bishop dann da auf dieser Müllhalde da wieder aktiviert und beziehungsweise einsammelt und dann ihn fragt, wie der Facehugger da an Bord gekommen ist oder ob ein Alien an Bord war. Ja. Er hätte ja auch einfach dann sagen können, ich habe irgendwie doch eine Art Programm bekommen von Weyland Yutani.
I had to do it.
Ja, genau.
I'm sorry.
Das war mein Objective. Das hätte doch, also ich meine, er hätte es ja mal wirklich machen können, ne? In der Zeit, wo Ripley in Aliens Newt sucht, ist er auf diesem Dropship, ne? Fliegt er ja rum.
Ja.
Und warum könnte er sich da nicht ein Ei geholt haben? Ne? Also das ist ja nicht abwegig, aber man hätte dann, so hätte man wenigstens eine Erklärung, also einen Grund dafür. Und das ist halt echt, ne, wie du schon gesagt hast, das ist wieder so ein Indiz dafür, dass viele Köche den 3 beim Skript verdorben haben.
Viele Köche verderben Teil 3. Ja, kann man sogar
so
sagen.
So könnte man es auch sagen.
Ja, natürlich, klar. Das wäre, also zumindest, ich meine, überleg mal, was das nochmal für ein weiterer Tritt in den Hoden wäre, ne? Jetzt auch noch Bishop, zwei sind tot. Bishop sagt, sorry, ich habe dich leider auch verarscht, liebe Ripley. Die Stimmung war gerade so gut.
aber es passt doch auch einfach zu dieser nihilistischen Stimmung und einfach niemals einem Androiden im Alien-Universum zu trauen. Ja. Niemals. Weil es immer noch, weil es keine Menschen sind, weil es Maschinen sind und weil die allerhand Programme wahrscheinlich mal kurz überspielt bekommen.
Ja, ich meine, klar, wenn er gesagt hätte, ich konnte nichts dafür, ich konnte es nicht anders. Ne, man hat mich bei der, während des Starts, also so, ne, hätte man ja sagen können, ne, dass er nicht ganz böse ist, aber doch irgendwie durch die seine Programmierung hat ihn dazu gebracht. Klar, wäre ein guter Grund gewesen, wäre auch nicht abwegig und aber wird leider ja gar nicht, also es gibt keinen Grund
Ich meine, wir haben es ja in Romulus gesehen, ne? Also wie dem Andy das quasi das neue Programm da dann quasi einfach diese Mini-Disc da reingelegt wurde. Hätte Burke ja auch machen können.
Klar. Ne? Übrigens, apropos Romulus, so macht man das mit einem kaputten Androiden. Und nicht so, wie wir es in Romulus gesehen haben.
Stimmt. Ja, das ist wirklich immer noch ein, also das ist sehr gut, das ist gut gealtert, muss man wirklich sagen. Ja. Es war auch, glaube ich, eine der aufwendigsten Puppen, die sie da damals gebastelt haben. Das ist immer noch ein sehr fieser Effekt, der immer noch gut funktioniert, finde ich.
Ja.
Funktioniert natürlich auch so gut, weil es halt ein Androide ist. Ne? Wäre es jetzt ein, würde da ein halber Mensch liegen? Schwierig. Dann hätten wir wieder so einen Puppenkopf wie ein Terminator.
Dachte ich auch gerade, ja. Das stimmt schon. Ja, aber das, also das muss man wirklich sagen, dieser Grund, warum das alles passiert, das kann man nicht wegreden. Das ist ein absoluter Schwachpunkt. Den muss man schlucken. Und sonst, klar, kann man sich das Ding sparen, so mehr oder weniger.
Ja. Und wir haben ja hier ursprünglich in der Kinofassung, du hast es eingangs erwähnt, ein Hund als Wirt, ein Rottweiler. Und jetzt, das erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht, ein Ochsen. Weil wenn man jetzt in der Special Edition, und da muss ich wirklich drüber nachdenken, warum haben sie das nicht so gelassen mit dem Hund? Weil wir haben ja hier ein neues Alien quasi, ein agileres Alien, ein Alien, was auf allen Vieren laufen kann, das auch deutlich schneller ist, ne, als die Xenomorphs, die wir vorher gesehen haben. Und deswegen macht so ein Hundewirt halt total Sinn.
Denkst du aber nicht automatisch an einen Ochsen bei Beweglichkeit und bei...
Nee, da denke ich eher an so ein Fett, da denke ich eher an fettes, dickes, an dicken, fetten Xenomorph irgendwie mit Gewichtsproblemen.
Ja. Der gemelkt wird, auch zwischen einem Ochsen wird nicht viel gemelkt, aber egal. ja, natürlich, das ist eine seltsame Entscheidung, zumal... man natürlich sofort bei einem Hund, das ist ja immer so in Filmen, das können ja zig Menschen sterben, aber der arme Hund, bei einem Hund natürlich viel mehr leidet. Und ein Hund, der noch lebt, wenn der Xenomorph aus ihm rauskommt, ist natürlich entsprechend schmerzhafter als ein Ochse, der bereits tot ist, wenn ein Xenomorph da rauskommt.
Total. Und die Szene wurde ja auch noch entschärft. Also die, ich glaube, in ersten Rohschnitten war die wohl so brutal mit dem Hund, dass die ein NC-17-Rating wahrscheinlich bekommen hätten. Da mussten die das so ein bisschen trimmen im Schnitt. Das macht es ja noch krasser. Ja. Und was halt trotzdem komisch ist, das Alien, was da rauskommt. Und das ist ja auch wieder komisch, weil normal der Chestburster ist ja deutlich kleiner und da ist das Alien jetzt schon wieder so, das ist so inkonsistent irgendwie, weil in allen anderen Alien-Filmen, jetzt auch in Romulus, hast du auch einen normalen Chestburster. Manchmal hat man das Gefühl, ja, der Chestburster hat auch das Skript gelesen und da steht da drin, ja gut, da bin ich jetzt halt groß. Und vor allen Dingen, der ist ja so groß, der ist ja bestimmt einen halben Meter groß. Wie soll der in diesen Hund reinpassen?
Ich wollte gerade sagen, beim Hund macht das dann wieder wenig Sinn. Beim Ochsen vielleicht schon eher. Ja. Vielleicht ist er dann schon direkt schon ein bisschen größer, weil ein Ochse halt ein bisschen größer ist. Aber das ist wir können ja mal jetzt gerade bei dem Alien-Design bleiben. Das Problem ist die Größe dieses Aliens in dem Film. Es ist so ein bisschen variabel. Man hat nie so ein richtiges Gefühl dafür, wie groß ist das Vieh denn eigentlich? Weil manchmal sieht es so aus, wenn es durch die Gänge rennt, als wäre das jetzt so, sagen wir mal so anderthalb Meter. Also groß wie ein Hund, wie ein Ausgewachsener. Dann in den Nahaufnahmen ist es dann aber so ein Riesending. Das ist nie so ganz gleichbleibend. Man hat nie das Gefühl, man weiß, wie das Alien, also was das jetzt für Maße hat. Das ist etwas seltsam. Also ich finde gerade...
Definitiv inkonsistent, ja.
Ja, gerade diese Puppenszenen, da sieht das dann immer manchmal auch zu groß skaliert aus, finde ich. Was ich aber sagen muss, ich finde, abgesehen von dieser Stockpuppe, das Design von diesem Alien in allen Nahaufnahmen wahnsinnig gut. Ich mag dieses rostig-schleimige, also wie das in diesem Teil aussieht, ist eines meiner favorisierten Aliens, muss ich sagen. Diese ganze Art, die gefällt mir total gut. Also auch diese Anpassung an die Location. Bin ich ein Riesenfan. Also gerade in dieser Szene, wo, ich glaube, Reigns und Box sind, ne, wo dem einen das Blut ins Gesicht spritzt. Das ist ja so der zweite Kill, glaube ich, im Film.
Der auch echt hart ist, ne?
Fies, also, ja, wo der Kopf so nach hinten und dann.
Es steht das halt so, leider so kurz, das Bild, aber das ist wirklich.
Ja, man sieht nicht genau, was es macht, ne? Zerreißt es dem den Kopf oder beißt es rein oder wird er zerdrückt? Aber dann diese Nahaufnahmen, wie das Alien dann so da grinsend so, finde ich super gut. Also alle Close-ups vom Alien in diesem Stil gefallen mir richtig, richtig gut in dem Film, weil das so eine, dieses Animalische, ich finde, das hat dann, das wirkt, das ist auch ein, ich finde, das Alien wirkt in dem Film ja auch so richtig aggressiv, ne? Das ist ja, es versteckt sich zwar, aber es jagt ja viel mehr, was ja diesem Tier so wahrscheinlich aufgrund der Herkunft aus dem Hund oder dem Ochsen daran liegt.
Ja.
Aber ich mag die alle Nahaufnahmen von dem Alien, finde ich super.
Es liegt vielleicht auch daran, dass der Hans-Rudi Giger für den Film auch zurückgekehrt ist als Technical Advisor.
Ja.
Weil bei Aliens war er ja nicht dabei. Und es gab ja auch Entwürfe von dem Alien jetzt hier, das auch deutlich größere Lippen hat, ne? Es ist so nach, das ist das
Zucker, die Zuckerschnute,
die Zuckerschnute
mit den Frauenlippen.
Genau, dass es halt so seine Opfer vorher nochmal so einen ordentlichen Schmatzer gibt und dann kommt der Mund da rausgefahren. Aber ja, da gehe ich mit. Ich finde auch, das sieht in den Nahaufnahmen extrem gut aus und es, man muss auch sagen, der, ich finde, Aliens hat nicht so eine ikonische Einstellung wie Alien 3. Was den Film auf keinen Fall schmälert, aber die Einstellung, die man immer mit Alien 3 in Verbindung bringen wird oder mit dem Alien-Franchise an sich, finde ich, ist dieses tolle Close-Up, wo Ripley an die Wand gedrückt ist und das Alien ihr ganz nahe kommt und quasi, und das ist ja wirklich mal eine schöne, neue, spannende Ebene, die sie ja mit reingebracht haben, das wussten wir vorher nicht über den Xenomorph, dass der Xenomorph riechen kann oder spüren kann, dass Ripley ein Queen in sich trägt. Und das fand ich einen spannenden Aspekt und diese Szene sieht auch einfach mega geil aus. Das kann man dem Film nicht absprechen. Und die sollte David Fincher ja ursprünglich gar nicht drehen. Das war wieder so eine Phase.
Absurd.
Ne? Voll, ja, irre. Wieder so eine Szene, wo er des Sets verwiesen wurde und dann hat er einfach gesagt, nee, ich mach die jetzt, ich dreh die heimlich. Und er, man hat, er hatte in einem 2023, letztes Jahr, dass sich tatsächlich geäußert, ausnahmsweise mal, er weigert sich ja über den Film zu sprechen. Und hat über diese Szene gesprochen, weil er wahrscheinlich eine der wenigen ist, auf die er stolz ist. Aber der hatte sich das ursprünglich ganz anders vorgestellt. Ursprünglich sollte man nur die Silhouetten der beiden sehen und das Licht von hinten kommen. Ja. Aber ich finde, so wie es jetzt auch da ist, und da funktioniert halt auch wirklich die Puppe extrem gut. Also das sieht wirklich, das kannst du nicht im CGI reproduzieren. Das sieht wirklich gut aus. Aber ja, das ist wirklich inkonsistent, weil du hast... Du merkst halt, wenn jemand auch in einem Alien-Kostüm steckt, das wirkt deutlich größer und dann ist es halt wieder so klein und agil und läuft da rum. Und man muss ja wirklich sagen, wenn man sich das Making-of und so anguckt, die haben, das ist ja, es gibt ja, ich glaube, eine einzige CGI-Einstellung, wenn nachher das so wegätzt, ne, auf dem Kopf. Und das ist wirklich schlecht gealtert.
Einmal das und ich glaube, es wurden Schatten hinzugefügt, wenn das an der Decke entlang rennt.
Genau.
Da wurden irgendwie CGI-Shots nochmal ergänzt.
Ja.
Aber auch das ist auffällig.
Das ist eine gruselige Einstellung. Aber die haben das Alien ja mit Puppeteers vor Blue gedreht. Also ich glaube, irgendwie 6 Leute oder so haben dieses kleine Alien. Das sieht da wirklich gut aus, weil die haben es auch mit Stop-Motion probiert und wer sich ein bisschen mit Stop-Motion auskennt, weiß, dass es keine Bewegungsunschärfe produziert und es halt total komisch aussieht, vor allen Dingen in so einem Film von 1992.
Ja,
ja, und, aber das Problem war halt wirklich dieses Compositing, das Ding da reinzubasteln dann in den fertigen Film. Obwohl die das mit einem Motion Rig alles, die Kamerabewegung abgleichen konnten und so weiter. Das Problem ist einfach, dass du diese Kanten, das sieht halt
Diese Ränder,
das sieht einfach grauenhaft aus.
Die Ränder und ich finde auch man hat nie das Gefühl, dass das Licht so hundertprozentig stimmt, was auf die Puppe fällt.
Nein, null.
Das ist immer so, also direkt das erste, ich muss auch sagen, direkt das erste Bild, wenn es dann wegrennt, ne, so tup.
Das war die beste Einstellung.
Es ist die beste, aber die ist auch shitty. Gleichzeitig finde ich.
Würde ich nicht sagen.
Ich glaube, was ich an der nicht gut finde, ist einfach die Art, wie das Vieh sich bewegt. Es wirkt nicht unheimlich. Das ist wie der Chestburster, der im ersten Teil über den Tisch und da rennt das so. Das ist nicht bedrohlich. Warum? Also es wäre meiner Meinung nach eine gute Entscheidung gewesen, das Alien kommt raus, cut. Weil man weiß, das bewegt sich raus. Und dann ab dem Moment, ich hätte auf alle Szenen verzichtet, wo man das Alien rennen sieht. Brauchst du ja nicht. Viel effektiver ist alles, wo das Alien plötzlich aus irgendwelchen Schächten kommt, die Leute greift, in Nahaufnahmen hinterher rennt. Meinetwegen, was eine gute Szene ist, und ich glaube, das ist auch einer in einem Kostüm, ist der Tod von Dylan, der Topshot, wo das Alien auf ihn so zurennt.
Der ist ja auch jemand im Kostüm.
Im Kostüm. Supergeil. Solche Dinger. Dann meinetwegen hätte man auf die anderen Einstellungen verzichtet, wäre das viel runder und viel bedrohlicher. Das wäre viel mehr auch Rückgriff auf den ersten Teil, wo auch ja wirklich nur das Nötigste immer gezeigt wird. Und also da muss ich sagen, du hast mich auch am Anfang gefragt, ne, warum ich den Film gerne mag.
Genau, das wäre tatsächlich meine nächste Frage jetzt gewesen. Du musst mir jetzt mal erklären, warum du den Film so gerne magst.
Aber genau, um das noch kurz zu Ende zu bringen, also zwei Schwachpunkte meiner Meinung nach. Einmal die Begründung, warum der Film stattfindet, was natürlich ist natürlich schwierig, so wenn sowas schon ist am Anfang. Und einfach der Einsatz dieser Alien-Tricktechnik ist halt wirklich schwierig. Also da würde man sich ja wirklich fast wünschen, nochmal einen Cut, wo das rausgeschnitten ist oder dann doch mit irgendwie gesäuberten Rändern mal oder meinetwegen einer CGI-Variante.
Ja, ich bin gespannt. Es gibt ja noch keinen 4K-Release des Films. Bin gespannt, ob sie das dann nochmal bearbeiten. Es ist ja heute mit den technischen Möglichkeiten wirklich sehr, sehr einfach, das zu machen. Und ich glaube, dann würde der Film einen ganz anderen Eindruck machen auf jemanden, der den das erste Mal sieht.
Ich meine, guck dir an, wie die den Rancor jetzt bei Jedi gesäubert haben zum Beispiel. Ne? Das sieht so anders aus, einfach dadurch, durch diesen fehlenden schwarzen Ränder. Also es täte dem total gut. Aber warum ich den Film sehr gerne mag, ist einfach, wenn man den jetzt im Alien-Universum betrachtet, ist es einfach, wie er sich abhebt von den ersten beiden Filmen, obwohl er ja so vom Aufbau her eher an den ersten wieder ranreicht, ne? Weil es ja wirklich ein Alien auf einem zwar etwas größeren, aber beengten, labyrinthartigen Raum. Aber ich habe über die Jahre gemerkt, dass mir diese Atmosphäre des Films und die Situation, in die Ripley gebracht wird, mit diesen furchtbaren Männern da im Gefängnis, die macht irgendwas mit mir. Also ich mag diese, ich habe irgendwie gelernt, diese Düsternis, dieses Fiese, diese Hoffnungslosigkeit und auch dieses ganz starke Gefühl, nicht entkommen zu können, dieses Isolierte, passt so gut zu einem Alien-Film und das macht mir total Spaß, diesen Cast. Ich mag auch dieses Ensemble, der Mörder und Vergewaltiger und was auch immer. Das gefällt mir total gut und diese Hilflosigkeit, weil es ein Film ist, ich meine, das ist ja eine komplette Abkehr vom Teil davor. Keine einzige Waffe wird ja thematisiert. Es gibt ein paar Äxte und ein paar Schnittmesser für Holzarbeiten oder sowas. Es gibt keinen Flammenwerfer und die sind nur darauf auf sich gestellt und irgendwie darauf, dass sie eine Idee haben, wie sie das Vieh irgendwie einsperren können. Und das macht mir total Spaß. So, diese ganze, das Ensemble, die Welt, diese Gefängniswelt, dieses Rostige und dieses, ja, wie gesagt, dieses Depressive, Niedergeschlagene, hat auf mich eine große Faszination, muss ich sagen.
Okay.
Kann man das nachvollziehen?
Ja, das ist deine Meinung. Natürlich kann man die nachvollziehen. Ich teile die in dem Fall leider nicht, weil ich brauche immer so einen emotionalen Anker. Den hast du jetzt in Alien von 1979 auch nicht unbedingt, aber der hat halt andere Pluspunkte, die wir breit getreten haben in unserer Retrospektive. Aber wie gesagt, kein emotionaler Anker. Und ich finde, für mich brauchst du immer Sympathieträger auch. Und du hast mit Clemens halt einen absoluten Sympathieträger hier installiert. Und tötest den dann so rucki zucki. Und das ist für mich halt ein kapitaler Fehler des Films. Dann lass ihn auch wieder am Ende sterben. Lass ihn den Heldentod sterben, aber nicht so. Und das ist einfach, es ist so, also ich finde es, ich verstehe es nicht. Also Feigenwald, du hast, ich finde Sigourney Weaver hier auch irgendwie so, die macht so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Also weil ihr aber auch das Drehbuch nicht wirklich viel gibt. Und ich finde Charles Dance, Charles Dance, wie auch immer man ihn ausspricht, Dance, glaube ich, ne? Hat allein durch seine super tragische Hintergrundgeschichte, die wir ja dann, die er dann noch erzählen darf, und schwupps, ist er tot. So,
was auch typisch eigentlich ist, ne, in Filmen, wenn jemand so seine Geschichte erzählt hat, dass ihm dann was passiert.
Ja, so, das ist so eine Trope, ja, das ist so eine Trope, ja, das stimmt. Aber bis zu dem Zeitpunkt, echt guter Film. Und danach, das finde ich halt, ich finde, das erschöpft sich total, weil es super repetitiv ist, wie die das Alien jagen in diesen Gängen, in diesem Labyrinth von, ja, dieser Gefängnisstation, wo ich überhaupt nicht verorten kann, wo ist denn was. Und vor allen Dingen, wenn sie nachher da in den Tunneln sind und das dann aus Versehen dann da abbrennt, wo das Alien von oben so durch den Gulli so einen leichten Toasty macht, wenn man genau hinguckt, ne? Das war mir viel zu viel und zu lang. Das hat sich so oft wiederholt. Ich war wirklich gelangweilt, muss ich sagen.
Okay.
Und weil der Film auch für mich dann wenig Neues gibt. Man muss den jetzt natürlich rückblickend anders bewerten. Als er damals rauskam, war das natürlich ein runder Abschluss, weil ja Sigourney Weaver auch schon zu Aliens gesagt hat, ja, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich am Ende sterbe. So, jetzt hat's, das war ja auch nur mit einer Bedingung, dass sie in Alien 3 mitspielt, dass sie am Ende halt stirbt, Ripley. Was ich auch wirklich definitiv für einen guten Abschluss halte.
Ja.
Und am Ende fängt sich der Film dann auch wieder so ein bisschen, aber mir fehlt irgendwie, also diese emotionale Bindung, die sie zu Clemens in dieser kurzen Zeit aufgebaut hat, die ist danach halt zu jedem anderen, also die ist halt nicht mehr da. Also du hast halt auch mit dem Gefängniswärter, ne, mit dem Andrews, den ich grandios fand, vor allem, weil ich den Film das erste Mal im O-Ton gesehen habe, und die ganzen Briten sind ja fantastisch. Geht dann der nächste Hobbs, den ich richtig cool fand, und dann hast du halt noch, dann musst du erstmal wieder gucken, warte mal, wer war der Golic nochmal, wer war dieser Mord, also man kann die halt auch so schwer auseinanderhalten, ne, weil viele sich auch irgendwie finde ich, sehen sich viele irgendwie ähnlich, natürlich, die haben alle Glatzen und so, aber da sind halt, verstehst du das, also.
Also ich verstehe, ich kann das, also mit Charles Dance, das kann ich nachvollziehen, wobei auch da finde ich, dass es eigentlich ein richtiger Moment, um den zu entsorgen, weil das natürlich auch nochmal, wenn du gerade jemand, also das ist ja wieder so ein typisches Ding, der ist Sympathieträger und man denkt, der hält bis zum Ende durch. Ne? Und dann wird er halt während des Films, wie Dallas, so ein bisschen, ne, damals, plötzlich rausgenommen und geopfert. Man hat das Gefühl, oh, jetzt kann wirklich alles passieren. Finde ich eigentlich gut. Ich stimme allerdings zu, dass Ripley dann so ein Gegenpart fehlt. Du hast den Dylan, der funktioniert, finde ich, ganz gut. So als der ihr zur Seite steht. Aber Charles Dance ist natürlich deutlich stärker. So, ne, da gebe ich auf jeden Fall recht. Ich glaube, was dem Ganzen, und ich kann das auch nachvollziehen mit diesem Repetitiven, was dem gut getan hätte, glaube ich, wenn man mal so an der Außenwelt ein bisschen gewesen wäre zwischendurch. Also wenn es eine Szene geben würde, wo man ein bisschen Luft schnuppert. So, ne, wo man irgendwie, wo die einfach mal draußen sind. Eine Weile. Aber wie gesagt, was ich halt total mag, ist dieses Aktive, was du in keinem anderen Film hast, dass die halt sozusagen in so eine Gegenwehr gehen und versuchen halt mit einem Plan, das Vieh irgendwie festzusetzen. Das gab es irgendwie vorher noch nicht. Ich finde die Szene, die Toasty-Szene, wo das dann alles in die Luft fliegt, finde ich super gut. Und ich mag auch diesen Sideplot, den es ja nur gibt in der erweiterten Version mit dem Golic.
Mhm. Da konnte ich mich auch nicht mehr dran erinnern, ja.
Den finde ich, ja, in der Kinofassung ist der ja komplett raus. Wird das Alien ja gar nicht gefangen. Und das mag ich halt auch. Also auch dieses ganze religiös aufgeladene, diese ganzen Themen. Also es ist ja wie so eine Art Vorhölle, wo Ripley sich da befindet. Du hast, ich meine, wie sie am Ende auch in die in die Lava, in Magma, Stahl, was auch immer, so in so einer Kreuzigungshaltung runterfällt, ne, als Märtyrerin. Ne, Jesus und die Verbrecher sozusagen. Ich mag das. Also ich meine, das ist das, was mir zum Beispiel an Romulus gefehlt hat. So ein bisschen
eine Ebene.
Der Versuch, zumindest was auszusagen. Genau, eine Ebene. Ein bisschen was Philosophisches, ein bisschen was, worüber man nachdenken kann. Ich meine, der Film ist ja total aufgeladen mit religiösen Themen die ganze Zeit. Ne? Sei es irgendwie von Anfang an dieser Beerdigung, den ganzen Sachen, was der Dylan erzählt. Golic, der irgendwie so eine Art der eine Bewunderung hat für das Vieh als Antichrist oder als Heilsbringer oder was auch immer.
Ja, aber das ist aber nur an der Oberfläche, finde ich so. Das, die Themen sind da, aber die werden wirklich, die werden nur so angekratzt.
Ja, aber mir reicht das in dem Fall. Also es muss für mich nicht auserzählt sein, weil man sich die Symbolik dann so rauspicken kann, sozusagen. Das muss für mich nicht. Also es hatte zum Beispiel, ich glaube, es war Prometheus, wo der danach, wo der Kapitän, wo es da um christliche, wo er darüber redet, dass er gläubig ist und dann reden die immer so darüber. Ich glaube, es ist Covenant. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich habe von Covenant fast alles vergessen.
Ja, da werden wir nachholen. Aber ich meine, da wird das so ausgesprochen. Und hier finde ich das schön, das ist irgendwie da. Und ich nehme dieses Thema irgendwie, also man nimmt das so ein bisschen unterbewusst wahr und denkt dann vielleicht so drüber nach. Ich fand das gut. Ich widerspreche so ein bisschen, würde ich sagen, bei Sigourney Weaver. Ich finde, die spielt auch da irgendwie wieder Bombe. Also dieses,
das habe ich ja nicht gesagt, dass sie nicht schlecht spielt.
Du meinst, aber Dienst nach Vorschrift, das würde ich nicht unterschreiben. So, ich finde das, also gerade diese Szene, eine meiner Lieblingsszenen im Film, das wäre jetzt auch meine Frage, ob du eine Lieblingsszene hast, diese Beerdigung und gegengeschnitten mit der Geburt vom Alien.
Das finde ich klasse. Sigourney Weaver,
die hat ja auch dieses blutige Auge die ganze Zeit, ne? Und der Blick, ich finde, das ist wirklich, wirklich gut. Also, und dann wie Dylan dann halt sozusagen die Grabrede hält.
Ich finde die schnitttechnisch, inszenatorisch, finde ich die saugut. Die Szene. Das ist definitiv auch eine der besten Szenen des Films. Weil da wird zumindest vernünftig Abschied von Hicks und Newt genommen. Und ja, wie du schon gesagt hast, dieser Querverweis parallel, das Alien wird geboren, die anderen sterben. Werden beerdigt, so Tod und Geburt, da hast du wieder diese Elemente. Ja, mit dieser Dreier-Einstellung, die dann überblendet, dann hast du, wen hast du da, den Charles Dance, den und in der Mitte dann Ripley, ich weiß gar nicht mehr, wen du da noch hast. Und die Musik, finde ich, die macht hier auch einiges richtig. Ich finde, mag die Musik sehr gern hier und vor allen Dingen auch in der Szene. Das ist wirklich, eine der besten Szenen. Ja. Aber natürlich, Sigourney Weaver, kann die schlecht spielen, die Frau? Nein, aber ich finde, Ripley bekommt hier irgendwie wenig neue Ebenen dazu. Wenn du überlegst, was aus Ripley von Alien zu Aliens gemacht wurde, das ist so ein großer Sprung. Und im Endeffekt ist sie jetzt halt wieder nur die, die ums Überleben kämpft und kämpfen muss, weil sie schon wie ein Alien.
Ja, aber sie kämpft, finde ich, also sie ist anders als in Alien, wie sie kämpft. Das ist ja, also da geht sie ja fast schon so in Richtung Action, wie sagt man, Actionheldin jetzt bei Alien 3. Also sie wirkt halt deutlich abgebrühter von der ganzen Art. Also einfach total, sie wirkt ja total gehärtet. So am Ende ist es ja wirklich nur noch so, ich mache dieses Vieh platt, so am Ende. Also es ist schon so eine, nochmal so ein Weiterentwicklungsschritt.
Ja, so das, man könnte vielleicht sagen, sie hat so jedweden Lebenswillen verloren.
Ja,
auch,
ja,
ne?
Genau. Also das Ziel ist eigentlich, sie sagt ja auch dann
drauf.
Irgendwie,
ne, das Ding
you've been
glatt.
In my life so long. Genau, dieses Zitat, you've been in my life so long, I can't remember anything else. Also eigentlich besteht ihr Leben ja nur noch aus diesem Alien, so in der letzten, keine Ahnung, wie viele Monate. Ja, ich muss überlegen, wie kondensiert für sie die Zeit eigentlich auch ist. Ne?
Aber also es liegen tatsächlich ja auch nur 2 Wochen, ne? Zwischen Aliens und Alien 3.
Ja, also es ist ja nix. Ne, man bedenkt, klar, sie war ein paar Jahre, 60 Jahre im Kälteschlaf, aber für sie ist das ja innerhalb von einem Monat passiert das alles, diese arme Frau.
Aber auch hier ein Kritikpunkt, der mir beim Gucken aufgefallen ist und wir haben es auch bei Romulus thematisiert, das ist in jedem Alien-Film ist das ein Thema. Und das ist halt immer, das finde ich immer so ein billig, da muss es Regeln für geben. Weil wenn das Drehbuch sagt, ja, aber der Xenomorph darf jetzt noch nicht schlüpfen, der Chestburster darf jetzt noch nicht kommen, weil das Drehbuch das jetzt halt so sagt. Aber wenn das Drehbuch sagt, ja, aber jetzt wächst er mal eben wie in Romulus, wächst er mal eben in 10 Minuten heran, so, ne?
Ja.
Und dann schlüpft er schon oder bricht aus, ne? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, jetzt könnte man argumentieren, weil sie eine Queen in sich trägt, dauert das vielleicht länger, ja? Aber Also ich meine, die läuft ja, wie lange ist sie denn auf dem Planeten da? Ja, also die trägt das Alien so lang in sich und dann sagt, vor allen Dingen in der scheiß Kinofassung, sagt dann das Skript, ja, wenn die sich dann opfert, dann kommt aber die Queen dann noch bitte raus. Ne? Also das fand ich
gut,
sehr
dass
gut,
dass sie es
rausgenommen haben. Ja, boah, ja. Also mehr Theatralik geht mir dann wirklich gar nicht mehr.
Ich finde, vor allem macht es das halt ihr Opfer noch ein bisschen stärker, weil halt nicht ganz gewiss ist,
total,
ne, ob es dann wirklich rauskommt oder nicht. Und sie einfach sagt, nein, ich nehme es in Kauf, ich gehe kein Risiko. Ja, diese Entscheidung, dass ich verstehe irgendwie, dass man es gemacht hat, weil man am Ende nochmal zeigen muss, hier, ne, nochmal Chestburster, aber ich finde auch gut, dass man es nicht gemacht hat. Und
und mir ist das erste Mal wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich das Poster für Alien 3, das ist, finde ich, ich würde fast sagen, das beste Poster. Ich finde das, weil es so minimalistisch ist und das Ei, ja, es ist ikonisch, aber mir ist das erste Mal aufgefallen, dass es ja eine Queen ist. Also, dass es ja der Fötus ist. Das siehst du aber nur an der Kopfform, glaube ich, ne? Weil die ja auch.
Es hat hinten diese komische Platte, diese Breite.
Genau, und aber die Ripley erkennt das ja auch direkt dann in dem Scan, dass es eine Queen ist. Da dachte ich mir auch so kurz, hat die kurz irgendwie ein Semester Xenomorphologie gemacht oder woher weiß die das so, da sofort? Ja,
vielleicht erkennst du da auch die Platte halt von dem
Vieh,
vielleicht,
ne?
Dem Ultraschall. So. Fiese Szene, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das erste Mal war, als man das dann gesehen hat. Ne? Also diesen Moment, oh, jetzt hat sie wirklich ein Alien drin. Das ist natürlich auch nochmal in einem Film vieler fieser Momente, fieser Dinge, die mit ihr gemacht werden.
Nochmal ein Schlag in die Magengrube, ja, definitiv.
Ja, das ist wirklich, ich finde ja auch diese, also wir sprachen ja bei Romulus darüber, ne, hieß es ja im Vorfeld, diese Geburtenszene, aber das Aufmachen vom Leichnam von Newt, das finde ich, das ist eine sehr, sehr, ich meine, auch da nochmal, was wird mit der armen Frau gemacht? Dann muss sie sich da angucken, wie ihre Ziehtochter da auch nochmal aufgeknackt wird mit der Säge und so. Das ist alles so.
Also der hat wirklich fiese Body-Horror-Momente. Auch wenn du kurz für ein paar Frames die Leiche von Hicks siehst, da muss ich kurz an das Ding denken. Also das ist
sieht so zusammengeschmolzen aus fast irgendwie.
Ja,
ne?
Ja. In der Brutalität, finde ich, ist der Film sehr, sehr grafisch. Also das, also aber ne, wie eben diese eine Einstellung, wo das Alien an der Wand hängt und dann irgendwie der Kopf, das fand ich auch gut, das mag jetzt morbide klingen, aber das, das waren so Kills, wo ich dachte, ja, das knallt wenigstens und es ist nicht so 0815, nicht so 0815 definitiv, ne?
Ja, das ist, ich finde der Film, ja, da bin ich so ein bisschen kritisch, ich finde der, ist so ein bisschen unentschieden, hast du einmal diesen wirklich fiesen Kill, ne, mit dem Kopf oder auch, wo der da in das Rotorblatt da gerät, das ist ja auch recht unangenehm. Aber dann finde ich zum Beispiel, wo dann der Andrews da in den Schacht gezogen wird und dann fällt der Ball, den er da immer hat, runter und es kommt so ein bisschen Blut.
Bei dem denkt man, da
müsste ein bisschen mehr, also es gibt so Stellen, wo ich denke, da hätte man jetzt auch ein bisschen mehr machen müssen. Und es verschwinden ja auch später Figuren einfach so, wo nicht ganz klar ist, sind die jetzt irgendwie von dem Alien. Also was ist eigentlich mit dem Gollick? Ich habe mich das immer gefragt, der verschwindet irgendwann, oder? Also
ja, der geht dann rein, will den Drachen besuchen und der Drache tötet ihn oft. Ja. Also man sieht's nicht im Dunkeln, glaube ich. Man hört es so aus dem Off dann.
So, aber da denke ich auch, ne? Also bei solchen Figuren willst du ja was sehen. Ne, dass da ein bisschen mehr passiert, weil die ja so, ne, als Verräter, als der das auch wieder loslässt und der so eine spezielle Bindung hat, da willst du ja irgendwie, der soll ein bisschen anders draufgehen dann. Das fand ich dann, also das finde ich da am Ende so ein bisschen, wie die dann einzeln dann nach und nach verschwinden, da fehlt hier und da noch ein Kill, den man irgendwie besser sehen müsste. So, das ist dann hier und da zu wenig. Wie stehst du denn zu diesen POVs?
Damals mit Sicherheit auch was Neues. Ich finde das ist auf jeden Fall inszenatorisch ein ganz, ganz netter Kniff. Die Kamera ist ja generell hier sehr stark. Der Look des Films ist super. Der hat schon viel von dem, was man später bei David Fincher sehen konnte. Vor allem, wenn man jetzt an seinen nächsten Film 1995, an 7 denkt.
7 in Space.
Ja, diese entsättigte Farbpalette, konnte man definitiv schon erahnen. Ich finde, das war, also mich hat das jetzt nicht gestört. Das war auf jeden Fall eine coole Visualisierung, um zu zeigen, wie flink das Alien ist. Und fand ich ganz gut. Also generell, also vom Look und von der Kamera kann man dem Film eigentlich nichts vorwerfen.
Ganz, ich finde, der ist, also ich bin ein bisschen bei den POVs zwiegespalten. Ich finde die manchmal total gut. Manchmal sind sie mir ein bisschen zu sehr Tanz der Teufel. Oder mit der Finsternis. Also man hat bei dem, ich finde, die sehen ganz geil aus, aber man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt wirklich einem Vieh, also dass man durch die Augen eines Tieres oder eines Aliens guckt, das irgendwie sich an einer Wand lang bewegt. Dafür ist es irgendwie zu smooth. Das ist ja eher wie so ein, als würde es fliegen, wie eine Drohne, so.
Ja, und es ist sehr, kommt zu oft, ich find, auch.
Ja, aber es kommt zu oft und es ist, der Film, finde ich, von den ersten drei Filmen ist, der wirkt, bei dem merkt man sehr, dass der in einer bestimmten Zeit gedreht wurde, finde ich.
In den 90ern,
der sieht
ja
sehr nach den 90ern aus. Mhm. Das ist, ich finde, Alien hat das nicht, Aliens auch nicht so sehr.
Ich finde, Aliens sieht man auch an, dass der aus den 80ern stammt.
Genau, so hier und da, wollte ich sagen, auch so Frisuren
und
sowas.
Ich finde, Alien ist der einzige Film, der zeitlosen Look hat.
Ja, würde ich unterschreiben, aber ich finde, bei Alien 3 ist es am meisten, weil einfach die Art der Kameratechnik, sieht einfach nach, sieht auch nach Musikvideo aus. Ich finde, das sieht dieses Fliegen, hat, man merkt, das hat einen Musikvideo-Look.
Ja,
das ist schon so. Ich finde auch die, was ich ja mag, ist manchmal so diese Randfahrten an die Gesichter, was ja dann bei Alien Resurrection teilweise so ganz extrem ist. So diese, so Close-ups von Leuten, aber das ist hier ja auch manchmal so, ne? Dieses Verdichten oder untersichtig. Aber ich mag auch, also die Kamera, ich finde die eigentlich in Ordnung. Ich bin mit den POVs, wie gesagt, die sind mir auch ein bisschen zu oft. Die hätten, wenn sie spärlicher eingesetzt wären, so 2-3 Mal und man das Alien nicht, die Stockpuppe dann auch reduziert hätte, würde das alles ein bisschen stärker machen.
Wo du das gerade diesen 90er-Look angesprochen hast, kennst du diese legendäre Pepsi-Werbung?
Welche?
Für den,
ach, die mit dem, ja, natürlich.
Mit dem
rülpsenden
Alien?
Ja, ja.
Katastrophe, ne?
Geil, ja. Also.
Da fing es schon an, ne? Das den Xenomorph so ein bisschen zu verhunzen, ne? Auch.
Ja, also, man merkt bei dem Film so ein bisschen, dass er ein Kind seiner Zeit ist. Stärker als bei den, also ich finde es stärker als bei den ersten beiden.
Ja.
Und stärker als auch beim vierten.
Bei der Kamera, ja. Ja, bei den POVs, das stimmt, da hast du nicht ganz unrecht. Aber wenn die Kamera dann halt mal ruhig stehen bleibt, dann finde ich es wiederum nicht. Ja. Was würdest du zur Musik sagen? Wie gefällt dir die Musik von Elliot Goldenthal?
Ich finde sie unauffällig. So, also die hat ja hin und wieder, es kommen ja am Ende so ein paar Motive, die erinnern an die Vorgänger, aber es haben sowohl Alien als auch Aliens deutlich stärkere Musikthemen. Also die, wo, wenn ich die höre, weiß ich sofort, das ist Alien oder Aliens. Hier habe ich bis auf diese Beerdigungsszene, die finde ich, das ist die Musik, hast du ja auch gerade schon gesagt, irgendwie sehr stark. Und am Ende, wenn das Alien quasi geschmolzen wird und dann explodiert, dieses heroische Thema. Das sind so die beiden, die eigentlich bei mir hängen geblieben sind.
Ich glaube, Adagio heißt das Stück. Das ist wirklich, das kann man sich sehr gut anhören. Das ist das Stück, was am Ende läuft. Aber es ist auf jeden Fall nochmal ein anderer Take, der da hinzukommt. Das muss man den Alien-Film ja wirklich positiv anheften, dass jeder Film ja sehr unterschiedlich ist. Das vor allem, ich bin total gespannt auf Resurrection. Ich glaube, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Da bin ich auch mal gespannt drauf, ja.
Bin ich wirklich gespannt. Ich bin gespannt, ob ich den dann besser bewerte als diesen hier.
Ja, was ich gerade noch sagen wollte, ich fand jetzt beim erneuten Gucken auch, dass so vom Gefühl her Alien 3 wie so ein typischer in der Trilogie so ein eher so ein zweiter Teil wäre. Also, weil zweite Teile neigen ja gerne zu so einer Düsternis, ne? Und so einer Hoffnungslosigkeit. Und der dritte Teil ist dann eher so, dann gibt's dann das Happy End und dann wird das nochmal, ne? Also der könnte so ein Mittelteil von einer Sache sein. So durch dieses Trostlose. Es ist so ungewöhnlich, wenn man vor allem bedenkt, dass so eine Serie so endet, dass man wirklich mit einem so einem Downer, oder man kann vielleicht auch sagen, gut, Alien, Ripley, opfert sich, um die Menschheit zu retten, aber das könnte halt wirklich so ein Mittelteil irgendwie sein. Denn es wirkt nicht wie, also so trotz des Todes von ihr, nicht wie so ein, ja, so ein endgültiges Finale, was es dann ja auch nicht geworden ist durch Teil 4 und was jetzt auch immer da noch alles kommen mag.
Aber wenn es als Trilogie angelegt gewesen wäre, dann wäre es eigentlich ein runder Schluss.
Ja. Also war ich nicht ganz befriedigt irgendwie durch diesen Schluss. So, inzwischen sehe ich das auch anders, aber ja.
Ja, ich finde den total schwer zu bewerten, ehrlich gesagt. Also, ja. Er hat mir wirklich die erste Stunde Spaß gemacht und danach ist das so ein bisschen ermattet. Ich finde dann nochmal am Ende, wenn das Alien endlich, weil mir ging es dann echt auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sich das so wiederholt alles, war ich froh, als das Alien dann platt war und Ripley dann nochmal ihre große Szene bekommt. Weil die ist gut und ich finde halt auch, wenn Bishop 2, also Lance Henriksen, dann nochmal seinen Auftritt hat, kommt nochmal eine neue, schöne Komponente dazu, bringt nochmal wieder ein bisschen Drive rein. Ich finde es ja immer spannend, wenn irgendwie der Konzern, egal in welcher Form da gefeatured wird, ist einfach einer der tollsten bösen Konzerne, die Filmwelt so zu bieten hat, einfach. Weyland Yutani darf man einfach sehr, sehr, sehr gern hassen, für das, was sie wollen. Und deswegen fand ich das da wiederum gut, aber diese Stunde, die dazwischen liegt, und ich finde tatsächlich, die Special Edition hat Szenen, die den Film auch besser machen, hat auch Szenen, die den Film nicht besser machen, weil er dadurch länger wird. Und ich finde, er hat Längen, definitiv. Also in der zweiten Hälfte totale Längen.
Ja.
Ja, also ich würde dem 6 von 10 geben.
Ja, hätte ich jetzt getippt.
Hättest du getippt. Erste Hälfte 8 von 10 und dann. Ja, 4 von 10. Also da wirklich, da geht's bergab. Aber es hat nochmal Spaß gemacht, den zu gucken. Und ist auf keinen Fall ein schlechter Film. Das kann man wirklich dem Film nicht absprechen. Aber man muss definitiv in der Stimmung sein für diesen Film. Weil wenn der Film zu Ende ist, denkst du auch, ja und jetzt?
Ja, ich meine, wenn man sich 7 anguckt.
Gute Laune.
Das ist ja so, ne? Das sind die... sind jetzt nicht gerade die Filme, wo man lachend rausschwebt.
Aber so. 7 aber kannst du nicht vergleichen. Das ist, der hat so viele tolle Elemente, die man immer wieder neu herausfindet.
Nein, ich meine nur halt so von der, also 7 hat eines der depressivsten oder fiesesten Enden quasi der Filmgeschichte.
Aber auch eins der besten.
Eines der besten und hat natürlich auch da wieder so einen kleinen durch den Endmonolog von Morgan Freeman. So ein Mini-Hoffnungsschimmer.
So. Ja, und hier ja auch, aber das fand ich ein bisschen aufgesetzt. Dass man nochmal dann den. Ist aus Alien, ne? Aus Ende von Alien, ne? Ja. Wenn Ripley signing off.
Wie bei Romulus, wo auch nochmal der Spruch am Ende kommt. Da haben wir das ja auch nochmal gehabt.
Stimmt, ja. Ja, ich bin gespannt, wer nach unserer Retrospektive hier, welcher auf dem dritten Platz. Wer Bronze bekommt, da bin ich echt gespannt. Wenn wir die alle durchgehaben, die ganzen Alien-Schreiben, da kommen ja noch einige.
Ja, also ich, wie was ich ja eben schon mal gesagt habe, ich mag das total, dass der Film ein Rückgriff auf Teil 1 ist, aber dann wieder total frisch wirkt und einfach so ganz anders ist als die ersten beiden Teile. Ich mag die Sets, ich mag die Figuren, ich mag das Design des Aliens. Ich stimme ein bisschen zu bei den Längen am Ende. Es hätte wahrscheinlich eine Alien hat's gereicht oder eine etwas verdichterte. Dann wäre der runder. Der hat viele, viele Fehler. Also definitiv, gar keine Frage. Aber aus irgendeinem Grund kehre ich immer wieder gerne zu diesem Film zurück. Und den habe ich wirklich öfter schon gesehen im Gegensatz zu Teil 4. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich hänge zwischen einer 7 und einer 8. Mit einer leichten Tendenz allerdings zu einer 8. So, also bei mir ist es wirklich so 9, 10, 8. So von den ersten dreien. Bin in guter Laune, komm, machen wir mal eine 8. Ein Hoch auf die Depressivität. Gibt es das Wort? Ein Hoch Depression. Auf die Depression. Ein Hoch auf Hoffnungslosigkeit und Depression muss auch manchmal sein. So.
Genau, und da würde ich vielleicht noch gerne einhaken. Und zwar hat David Fincher ja gesagt, I had to work on it for 2 years, got fired of it 3 times, and I had to fight for every single thing. No one hated it more than me. To this day, no one hates it more than me. Umso krasser, dass er danach, dass seine Karriere nicht in Scherben vor ihm lag. Ne? Das muss man wirklich sagen. Und es lag halt tatsächlich auch daran, dass vor allem die Schauspieler und auch Sigourney Weaver sehr für ihn eingetreten sind.
Sehr gekämpft haben.
Ja.
Also, wo du bei Zitaten bist, ich finde es schön, was James Cameron gesagt hat, mal grob deutsch übersetzt. Ein interessanter Fehlschlag, aber ein bewundernswerter Film.
Und Roger Ebert hat gesagt, der bestaussehendste, schlechteste Film, den er je gesehen hat damals.
Ja, guck. Also ich glaube, ich finde, was halt so interessant ist an dem, dass der so die Gemüter spaltet, aber irgendwie eine Fanbase dann doch irgendwie gewonnen hat. Also man liest ja auch, wenn man in Foren drüber liest, es gibt selten, relativ selten so einen Mittelgrund. Ne? Viele hassen den und gut, du bist jetzt mit der 6 so dazwischen.
Nein, das kann man auf keinen Fall von Hass oder sonst was sprechen, nein.
Nein, dafür. Also, aber das ist, ja, also der spaltet wirklich sehr, sehr die Gemüter, aber auch da wieder interessant einfach, wie unterschiedlich die alle sind. Und wie unterschiedlich die Filme wirklich sind, sehen wir dann halt bei der Resurrection, wenn der Franzose ans Ruder darf.
Ganz genau. Und wer das nicht verpassen will, der hört nächste Woche auch wieder rein, wenn wir Alien Resurrection besprechen. Und bis dahin bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.